Ja, guten Morgen. Wir sind heute bei der zweiten Predigt von der neuen Predigtreihe, Themenreihe, gesungene Gemeinde. Und heute das Thema gesungene Gemeinde begeistert. Das ist so ein bisschen die Überschrift oder Übersicht, die ihr, glaube ich, schon im letzten Sonntag habt gesehen, was so ein bisschen auf euch zukommt. Heute also beim zweiten gesungene Gemeinde begeistert. Zielsetzung für heute Morgen ist, was ich heute Morgen erreichen möchte, dass ihr mit mehr Jesus-Begeisterung zur Tür ausgeht, als ihr heute Morgen seid reingekommen. Das ist das eine Ziel, das ich heute Morgen habe für die Predigt. Beten wir noch zusammen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken, dass wir können mit dir reden, dich anbeten in den Liedern, die wir schon gesungen und gehört haben. Du bist grossartig. Wir wollen näher zu dir kommen, auch heute Morgen. Wir wollen mehr begreifen, wer du bist. Wir wollen mehr begeistert sein von dir. Amen. Gesungene Gemeinde begeistert. Wenn man die Worte so zusammennimmt, kann man das auf zwei Arten verstehen. Dass irgendetwas, was die Gemeinde tut, irgendjemandem tut, begeistern. Das wäre das eine. Oder, dass die Gemeinde begeistert ist von etwas, wie das gemein ist. Und ich glaube, wir müssen mit dem zweiten anfangen. Wie ist gemein? Sie ist begeistert von. Von etwas. Gesungene gemein ist immer gemein, wo begeistert ist vom Schöpfer Gott, wo uns geschaffen hat, das Leben gegeben hat. Begeistert von Jesus Christus, dass wir ein Kind sein können, Gottes Kind sein können durch ihn. Begeistert von Gottes Wort, wo absolut zuverlässig ist. Begeistert, dass Gott noch heute handelt und das komische Wunder, dass er uns brauchen will, als seine Kinder. Begeistert, dass wir teilhaben an dem, was er tut. Begeistert, dass eine ewige Zukunft vor uns liegt. Mit Jesus Christus. Fazit könnte man vielleicht sagen, begeistert einfach von Jesus. Gesungen gemein ist begeistert von Jesus. Vielleicht muss ich ein bisschen erklären, was ich eigentlich meine mit begeistert. Oder Begeisterung, manchmal haben wir ein komisches Gefühl, wenn man von Begeisterung redet. Begeisterung muss sich ganz unterschiedlich zeigen. Und manchmal sieht man mehr, manchmal sieht man ein bisschen weniger. Aber praktisch jeder hat irgendetwas, was das Herz so richtig dafür schlägt. Lokales Beispiel hier in Langnau ist der SCL. Oder man sieht Begeisterung in den Kleidern. Ob jetzt die Farbe Mode ist oder nicht, oder die haben einfach die Farbe. Das ist Begeisterung. Ja, ob sie verlieren oder gewinnen, Hauptsache, man fähnet. Oder? Das ist eine Begeisterung, dass ich leider, das ist Zeitinvestment, da steckt man Geld rein, wenn man auf Davos suchen fährt. Oder? Das ist eine riesige Begeisterung da. Und die hört man auch lautstark, wenn man in einem Match ist und etwas dagegen sagt, ist der ganz ungesund. Wann war das? Am Mittwoch waren wir auf der Schlöf und da sieht man überall SCL und so. Und dann hat Tobias gesagt, hey, hier müssen wir doch mal singen, SCL ist nie mehr. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du aufpassen, oder? Da kannst du den Faustab bekommen für das. Auch wenn das eine völlig unverhältnismäßige Reaktion wäre, oder? Aber man sieht, es ist eine Begeisterung da. Es gibt auch andere Begeisterung, oder? Es gibt einen begeisterten Sammler von Briefmarken. Da hört man nicht viel, oder? Der hat nicht hängt oben und gebägt. Aber der Briefmarkensammler, der gibt manchmal alles für so ein kleines Zettel Papier mit einem mittelmässigen Bild, oder? Das ist Begeisterung da. Es zeigt sich, wie man Zeit investiert, wie man sein Geld investiert, was, mit was dass man sich beschäftigt. Und das ist die Frage, von was sind wir begeistert? Sind wir als Gemeinde begeistert von Jesus Christus? Von unserem König. Weil die Bibel sagt, mein König, der König, er ist der König der Juden. Er ist der König von Israel. Er ist der König von Gerechtigkeit und der König von allen Zeitaltern, die es gibt. Er ist der König von Himmel und Erde. Er ist der König von Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Mass, wo man seine grenzenlose Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig. Er ist ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist mächtig. Er ist unparteiisch gnädig. Sag, kennst du ihn? Der Jesus, der König. Er ist das grossartigste Phänomen, das es je in dieser Welt gegeben hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Zentralelement von allem, was sich irgendwie Zivilisation nennen kann. Er ist unvergleichlich. Er ist beispielslos. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der Fundamentalleitsatz von wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der qualifiziert, ein allumfassender Retter zu sein. Das ist ihn, der König. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Er gibt der Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Prüften zur Seite. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er stärkt und er dreht durch. Er schützt, er führt, er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sünder. Er kauft die Schuldigen raus. Er befreit die Gefangenen. Er hilft den Schwachen. Er segnet die Jungen. Er ist bei den Unglücklichen. Er stellt sich zu den Alten. Er belohnt die, die sich einsetzen. Und er schmückt die Demütigen. Ich frage mich, sag, kennst du ihn? Der Jesus, der Herr, der König. Er ist der Schlüssel von aller Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad zum Frieden. Er ist der Weg zur Gerechtigkeit, er ist die Fahrbahn zur Heiligkeit und er ist das Tor zu der Herrlichkeit. Das ist er, Jesus. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispielslos, seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Liebe ist da. Seine Gnade lenkt. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Kennst du ihn? Kennst du ihn, den König? Er ist unbeschreiblich. Ich wünschte, ich könnte ihn so richtig beschreiben, wie er wirklich ist. Der Jesus, unser König. Man kann ihn nicht beschreiben. Er übersteigt jedes Begreifen. Er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Du kannst ihn nicht verbannen aus deinem Kopf. Du kannst ihn nicht loswerden. Man kann ihn nicht überleben, ohne mit einer Gott-ist-tot-Philosophie. Und keiner kann leben ohne ihn. Er, der den Lebensatem gibt. Das ist Jesus. Die Pharisäer, die konnten ihn nicht schmecken. Und gleich haben sie gemerkt, sie können ihn nicht aufhalten. Der Pilatus hat keinen Fehler an ihm finden. Der Herodes hat ihn nicht töten. Der Tod hat ihn nicht fassen. Und das Grab hat ihn nicht halten. Das ist er. Das ist Jesus. Das ist der, den wir begeistert sind. Das ist der, den wir anbeten. Das ist das, was gesungen gemein soll begeistert sein davon. Und nicht Formen oder Äußerlichkeiten. Auf das kommt es nicht zentral an. Manchmal kann man leider mehr begeistert sein für Formen und Methoden. Und da wird der Musikstil auf das Mal wichtiger als der, den wir mit der Musik anbeten wollen. Oder da wird die Form des Gottesdienst wichtiger als dem, den wir eigentlich im Gottesdienst begegnen wollen. Wir können so überzeugt sein von einer bestimmten Art, wie man jetzt etwas machen muss. Sei das Beten, Gottesdienst feiern. Sei das wie, dass man eine Gemeinde leitet, das Konzept von einer IG oder von einer Jungschar. Wir können so religiös werden über diese Sachen. Und das ist ja auch gut. Wir sollen beten, sollen wir uns überlegen. Wir sollen uns dahinter setzen und fragen, was kann in dieser Situation zum grossen Segen sein. Aber es ist nie das Zentrum. Das ist nie das Zentrum. Immer dort, wo sich die hauptsächliche Begeisterung von der Gemeinde reduziert auf Formen und Methoden, dort hier verliert man sich ganz schnell in Nebensächlichkeiten. Dort kann es schnell zu Streitigkeiten führen. Und man, oder man macht, das ist noch die andere Variante, man macht rein die zwischenmenschliche Harmonie zum Zentrum. Unerbittliche Differenzen, die zum Zerbruch der Gemeinschaft führen, sind oft ein Anzeichen dafür, dass der Gegenstand von diesen Differenzen gleich wichtig ist worden wie Jesus Christus selber. Gesunde Gemeinde ist nicht begeistert von Methoden, von Formen. Gesunde Gemeinde ist ultimativ immer begeistert von Jesus Christus selber. gesunde Gemeinde begeistert für Jesus und begeistert für Jesus. Man kann sagen, eine Gemeinde kann ohne gewisse Selbstbegeisterung haben. Ich hoffe, ihr seid begeistert vom Kehr. Von der Gemeinde, wo ihr da seid, von eurer Gemeinde. Ich bin es. Die Gemeinde hier ist für mich eine geistliche Mutter, wenn man es so sagen will. Und ich bin tief dankbar für alles, was ich hier aber komme. Aber diese Selbstbegeisterung ist eine Begeisterung, die hoch schaut. Ein staunendes Hochschauen, dass Gott etwas mit uns tun will. Es ist nicht ein Achschauen auf andere, die anders sind. In diesem Sinn kann man Selbstbegeisterung von der Gemeinde haben. Wenn wir noch zum zweiten Bereich kommen, jetzt der erste Bereich war so, wir sind begeistert von als Gemeinde. Wir sind begeistert von Jesus. Wenn wir als Gemeinde begeistern für etwas, dann glaube ich, muss es einfach auch wieder auf das Gleiche rauslaufen. Wenn wir als Gemeinde andere Menschen für etwas begeistern, dann begeistern wir sie für Jesus. Um das geht es. Wenn ich hier vorne stehe, dann will ich euch nicht begeistern, für eine bestimmte Art zu predigen, für einen bestimmten Stil. Oder wenn die Band hier vorne steht und singt, dann will ich dich nicht begeistern für einen bestimmten Stil von Musik. Nein, es geht darum, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wenn der Chor hier Lieder singt, dann will ich dir nicht gemein begeistern für vierstimmige Lieder. Nein, es geht darum, dass die Lieder uns in Gottes Gegenwart einführen mit ihrer Teufel. Oder wenn Techniker hingen, die hier ihre Arbeit tun, dann will sie doch uns nicht begeistern für eine bestimmte Marke vom Mischpult. Sie tun ihre Arbeit, ohne dass man sie merkt, weil es einfach funktioniert und klappt. Alles mit dem Ziel, dass wenn wir hier sind, zusammen sind, dass wir näher zu Gott kommen, näher zu Jesus Christus kommen, sei das eben durch die Band, durch den Chor, durch Techniker, egal was passiert. Wir wollen doch immer begeistern für Jesus Christus. Das ist das Ziel von unserem Leben. Begeistern für unseren Schöpfer Gott mit allem, was wir tun, in seine Gegenwart kommen. Und das Lied hat mich vorhin berührt, wo wir da gesungen haben. Näher zu dir. Um das geht es, liebe Leute. Um das geht es, wenn wir hier zusammenkommen am Sonntagmorgen. Und in allem zusammen soll es einfach darum gehen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Weil dann, wenn das Leben schwer wird, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann vergeht alles andere, wo man manchmal so sich darüber streiten kann. Dann wird all das wird zweitrangig. Und erstrangig, dass es durchdreht, dass es hat, ist nur zu aufschauen auf Jesus und die Zukunftshoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Wir wollen jetzt zusammen den Bibeltext noch einmal anschauen. Ich werde einfach gewisse Elemente daraus nehmen. Ich hoffe, ihr fällt noch nicht langsam an, langweilig. Jetzt haben wir doch eine Predigreihe über den 1. Petrus. Jetzt kommen sie schon wieder mit dem 1. Petrus. Oder letzte Sonntag, ich glaube, Knüschel hat auch schon 1. Petrus noch einmal durchgecatcht. Ich mache es heute auch noch einmal. Aber es ist so, das Hirn will immer wieder Abwechslung. Aber das Herz braucht Wiederholung. Und was wir hier werden sehen, in den Versen 3 bis 9, ist genau das. Wir sehen, wie der Petrus da hier einen klaren Jesus-Fokus hat und einen klaren Fokus auf die Verheißung, die uns gegeben ist in Jesus Christus. Das ist hochinteressant. Wenn wir einfach mal, ich werde mal selektiv einfach auf die Sachen eingehen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Wir sehen hier, der Fokus auf sein Erbarmen ist es. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Wieder das, es ist geschenkt, es ist gegeben von Jesus. Es ist nicht, weil wir besonders fromm sind, weil wir besonders gut sind, weil wir irgendetwas aufzuweisen haben. Es passiert als ein Geschenk. Und das, durch die Verstehung von Jesus Christus von den Toten, hier kommt das ganz zentral rein, das ist das Zentrum von guter Botschaft. Jesus ist gestorben und ist auferstanden. So haben wir ein neues Leben geschenkt bekommen. Wir sind von Neuem geboren und wir haben eine sichere Hoffnung. Das ist nicht irgendetwas, wo man einfach glaubt. Glauben wird heute manchmal so verstanden, wenn das für dich stimmt, ist das schön. Das ist so für deine psychologische Selbstberuhigung, oder? Aber das sind Tatsachen. Gott hat in die Geschichte eingegriffen. Wir sehen, dass sein Wort eintrifft. Und so ist das, was ohne aussteht, ist genauso sicher. Wir sind von Neuem geboren und wir haben eine sichere Hoffnung. Und das wird jedem zusagen, der hier drin hockt, und Jesus liebt und vielleicht zwischendurch zweifelt, bin ich denn gut genug? Letzte Woche habe ich schon wieder versaut, was ich vor 2 Wochen gemacht habe. Da ist Vergebung. Gute Nachricht heisst, man kann neu aufstehen, man kann neu anfangen. Das ist Evangelium. Evangelium ist nicht, man kommt zu Predigen, ist ein bisschen besser als die anderen Leute. Evangelium ist, stang wieder auf. Fang neu an, egal was passiert ist. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben die Hoffnung. Von Neuem geboren, eine sichere Hoffnung, ein unvergängliches und makelloses Erbe heisst das hier. Das, was wirklich Wert hat in unserem Leben, das ist nicht, was wir auf dem Bankkonto haben oder was wir für ein Haus haben oder vielleicht auch, was wir für eine Bildung haben oder was auch immer. Das ist das, was uns vorbereitet ist, das Erbstück dort im Himmel, und das wird nie seinen Wert verlieren, egal wie der Börsenkurs ist oder der Goldkurs. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Gott ist es, er hält es bereit, er wird es bewahren, wenn die Zeit der kommt. Es ist wieder Gottes Tun. Es ist nicht du mit deiner Entscheidung, mit deiner Frömmigkeit. Es ist Gott, der handelt, der tut. Das Beste kommt noch. Es wird sichtbar werden, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Es gibt noch etwas, das ganz anders ist, als das, was wir bis jetzt kennen. Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Hier könnte man meinen, der Petrus ist ein bisschen ein Psychopath, oder? Freut euch, oder? Jubelt, auch wenn es euch jetzt voll dreckig geht. Und dann ist es dreckig gegangen, oder? Die sind in Kisten gesteckt worden, weil sie an Jesus geglaubt haben, die sind umgebracht worden. Leset mal Hebräer 11 durch, wie es diesen Leuten gegangen ist. Und dann sagt er, freut euch, jubelt. Wir haben alle Grund, uns zu freuen. Aber eben nicht, weil wir auf die Situation schauen, sondern weil wir auf das schauen, was wir vorher schon hatten. Das neue Leben, das Jesus Christus schenkt, das, was uns verheißen ist. Das, was er uns gibt. Weil wir dort drauf schauen. Darum können wir jubeln. Egal, wie die Situation auch mal sein, wo wir gegenwärtig drin sind. Und all das ist schon noch merkwürdig. He? Nach Gottes Plan sind die Prüfungen. Und muss man manches Schweres erdulden. Der Philipp hat, über 1. Petrus 4 hast du darüber geredet. Es gibt auch das Leiden, das selbst verschuldet ist. Oder? Wenn wir einen Blödsinn machen, dann hat das Folgen. Das gibt es sehr wohl auch. Nicht alles zusammen, was ihr erlebt in eurem Leben, ist jetzt einfach, Herr Gott, du hast jetzt das so geschickt. Wenn mit 120 im 50er fährst und dann blitzt dich, oder? Dann hast du das Billet einfach für 3 Monate. Oh, Herr, ich danke dir, dass ich muss leiden für dich. Oder nein, Blödsinn, oder? Das gibt es auch. Aber es gibt in dieser Welt, wirklich auch Leiden. Wegen Jesus Christus. Es gibt Prüfungen. Man muss manches Schweres durchmachen. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Und da, was der durchdreht, ist nicht unsere Entscheidungskraft. Ist nicht, weil wir uns einbilden, wir haben irgendetwas Besonderes, das wir vorweisen können, sondern ist das, dass wir aufschauen auf Jesus und das, was er verheißen hat. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Er kann ihm ein bisschen Angst machen, der Satz. Unser Glaube muss geprüft werden. Und tatsächlich, das Leben hier auf dieser Welt ist wie ein Kampfplatz. Auf diesem Kampfplatz musst du dich beweisen. Aber du musst nicht beweisen, wie gut du bist und was du alles kannst, sondern du musst beweisen, auf wem du schaust. Das ist ein riesiger Unterschied. Schauen auf Jesus. Schauen auf seine Verheißung. Auch wenn wir nichts haben, was wir vorweisen können. Schauen auf Jesus, auf seine Verheißung. So tun wir dieser Prüfung standhalten. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Da wieder, Jesus ist so, der wird kommen. Jesus Christus wird alles zum Ende führen. Da auch wieder der Fokus auf die Zukunft, die wir werden haben, mit ihm, mit Jesus in dieser Herrlichkeit. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Es wäre schön, wenn wir ihn sehen könnten. Es wäre schön, wenn er da ist. Wir könnten ihn anlängen, denken wir manchmal. Gleich, er ist real. Wenn wir Gottes Wort haben, das war schon eines der Lieder, die wir vorhin gesungen haben. Je mehr von dieser Gnade wir uns baden da drin, oder mehr in dem innen sind, desto mehr wird das real. So lieben wir ihn. Wir vertrauen ihm. Und da wieder, es geht um einen Jesus-Fokus. Es geht nicht um Formen, es geht nicht um Methoden, es geht, dass wir dem Jesus näher kommen. Dass unsere Liebe zu dem Jesus grösser wird. Und wenn die Gemeinde uns hilft, unsere Theologie uns hilft, unsere Art, wie wir Gottesdienst feiern, uns hilft, Jesus mehr zu lieben, mehr auf ihn zu schauen, dann ist es richtige Theologie und eine gute Form. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Schon jetzt haben wir eine Freude. Aber diese Freude, die hat eben nur Bestand, wenn sie gegründet ist auf Jesus Christus selber. Und das ist das Geheimnis wirklich vom wahren Glauben. Näher zu ihm. Näher zu Jesus. Und dort kann eine Freude wachsen, die durchdreht, wenn die Situationen schwer werden, wenn das Leben schwer wird. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und da wieder Gewissheit, die wir haben, ist in der Beziehung zu Jesus Christus. Ist nicht in unserer Frömmigkeit. Gewissheit vor der Rettung, Glaubensgewissheit, ist in der Beziehung zu Jesus Christus. Das einfach ganz kurz. Der Text aus 1. Petrus, wo wir sehen, ein Jesus-Fokus und ein Himmel-Fokus. Heutzutage ist uns der Himmel ein bisschen abhanden gekommen. Wir reden nicht mehr so viel von dieser Zukunft, die wir werden haben. Und wenn das passiert, dann geht uns das Benzin aus. Das Benzin von unserer Motivation, von unserem Glauben. Weil das Uchenschauen, das Vorausschauen auf die Herrlichkeit, das hat sogar Jesus nötig gehabt. In Hebräer 12, Vers 2 heisst es, in seiner tiefsten Stunde, wo er gelitten hat, hat er das ertragen können, weil er aufgeschaut hat zu der zukünftigen Herrlichkeit, die wird da sein. Hebräer 12, Vers 2. Das ist wahre Motivation, wie wir es in der Bibel sehen. Aufschauen auf die Zukunft. Meistens ist in der Bibel, schauen das mal durch. Wenn ihr andere Entdeckungen macht, kommt zu mir und sagt mir es. Aber so, wie ich das heute sehe, in den meisten Fällen ist wahre Motivation ist zukunftsorientiert in der Bibel. Wahre Motivation basiert nicht auf unserer Entscheidung. Wahre Motivation basiert auch nicht auf unserer Erfahrung, die wir irgendwann mit Jesus gemacht haben. Und jetzt zehren wir das ganze Leben lang davon. Und wahre Motivation ist in den meisten Fällen auch nicht einmal basiert auf einem rückwärtsblickenden auf eine rückwärtsblickende Dankbarkeit für einen Kreuzestod. Das sehen wir häufiger so. Aber in sehr vielen Fällen, wo wir es im Neuen Testament sehen, wie das Menschen motiviert werden, auch wenn es heisst, für einen Glauben zu sterben, dann ist das zukunftsorientiert. Das letzte Lied vom Chor wird uns darüber dann noch, wird über das singen, über diese Freude, über das Aufschauen, die Zukunft, die mal vor uns ist. Und der drin ist wahre Motivation. Ja, ich wünsche mir, dass wir heute zu dieser Tür hier rausgehen mit mehr Jesus-Begeisterung. Gesunde Gemeinde ist immer Gemeinde, die begeistert ist von Jesus Christus und von dem, was er verheißen hat. Das ist das, was wirklich verhat. Und nichts anderes. Wir werden den Text, den ich vorhin gelesen habe, jetzt nochmal auf einem kurzen Videoclip sehen. Ihr könnt den Text näher auch hinter mitnehmen, wenn ihr wollt. Das ist Amerikaner S.M. Lockridge, der das hat, geschrieben und ich habe das einfach ins Deutsche übersetzt. Das zum Abschluss von meiner Predigt. Gottes Segen und liebe Leute, viel Jesus-Begeisterung.